Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen, sagt Ihnen Ihre Andrea Marti. Was waren bisher besondere Momente, vielleicht Höhepunkte in Ihrem Leben? Ein Urlaub oder ein langersehnter Studien- oder Berufsabschluss? Wenn die Kirche vom Höhepunkt des christlichen Lebens spricht, dann meint sie die heilige Eucharistie. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, dass die Eucharistie und damit die heilige Messe Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Lumen Gentium 11. Warum? Weil in jeder heiligen Messe gegenwärtig wird, dass Jesus uns erlöst hat, dass er für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Dadurch hat er den Weg zu Gott freigemacht. Doch um die heilige Messe noch genauer zu verstehen und tiefer mitfeiern zu können, werfen wir einen Blick auf ihren Ablauf. Unser Gast, Pfarrer Andreas Fuchs, wird uns im Rahmen einer mehrteiligen Sendereihe heute im siebten Teil in dieses große Geheimnis einführen. So begrüßen wir Pfarrer Andreas Fuchs und wir freuen uns auf die weiteren Auslegungen zur Heiligen Messe mit dem Schwerpunkt heute auf das Gloria und das Tagesgebet. Guten Tag, Pfarrer Andreas Fuchs.
Ja, grüß Gott. Wir hatten letztes Mal gesehen, dass Kyrie, und eigentlich gehören Kyrie und Gloria zusammen, wenn das Schuldbekenntnis gebetet wird und dann die Lossprechungsbitte und dann folgt das Kyrie und sogleich darauf das Gloria. Also auch zum Beispiel in einer feierlichen Orchestermesse oder wenn man sonst eine Messe in Latein singt, dann nachher, obwohl das Kyrie ja nicht lateinisch ist, sondern griechisch, wie wir gesehen haben. Aber Kyrie und Gloria gehören zusammen. Jetzt nicht nur musikalisch folgen sie im Normalfall direkt nacheinander, sondern auch vom Inhalt her. Es geht beides Male um die Huldigung, um die Verehrung, die Anbetung Gottes und um das Bitten seines Erbarmens. Es ist eben beides auch, wenn das Kyrie jetzt auch von der deutschen Übersetzung her mehr so im Hinterkopf meistens die Bitte um Erbarmen, Herr, erbarme dich, enthält. Aber auch das Gloria enthält ja die Bitte um Erbarmen. Eben du nimmst hinweg die Sünde der Welt oder die Sünde der Welt ist die deutsche Übersetzung. Die Sünde steht für alle, es ist nicht eine einzelne Sünde, eine spezifische, sondern das heißt eben alle Sünden der Welt nimmst du hinweg, eben erbarme dich uns, nimm an unser Gebet. Also eben beides, Bitte, Anbetung, Kyrie, sowohl als Gloria. Auch wenn natürlich auch das Gloria zugegebenermaßen feierlicher ist, es ist auch länger, es ist aus dem Hymnenschatz der Kirche. Das heißt, es wurde also nicht von Anfang an für die Messliturgie geschaffen, sondern eigentlich ein Dank- und Festgesang, so ein bisschen ähnlich wie das Te Deum. Dich Gott loben wir, dich Herr preisen wir. Oder das ist das großer Gott, wir loben dich. Das ist so die deutsche Übertragung des lateinischen Te Deum. Also eben nicht ursprünglich für die Liturgie, für die Messliturgie geschaffen, sondern ein allgemeiner Dank- und Festgesang. Es gibt so ein bisschen drei Textfassungen, die sogenannte syrische und dann die griechische der apostolischen Konstitutionen und die griechische der byzantinischen Liturgie. Und diese letzte deckt sich im Wesentlichen mit unserer Fassung. Dann auch so eben, was man vom Ursprung her, vom Gloria noch sagen kann, das älteste Zeugnis für den lateinischen Text finden wir im Antiphonar von Bangor. Das ist um 690 herum. Nun, wenn wir das Gloria anschauen, betrachten, merken wir, der Aufbau ist trinitarisch, das heißt die Dreifaltigkeit betreffend Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist auch dreiteilig, weil es ein Gesang der Engel ist, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seiner Gnade. Das haben die Engel an Weihnachten gesungen. Dann kommt der Lobpreis Gottes mit vielen Namen, Bezeichnungen. Und dann kommt das Rufen zu Christus, eben Herr, erbarme dich und so weiter. Dann interessant ist, obwohl dass die Engel das ja, oder mindestens den Beginn des Gloria, eben Gloria in excelsis, Deo et in terra pax hominibus, bone voluntatis, also Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seiner Gnade, der Menschen, die Gott liebt, oder die Menschen, die guten Willen sind. Es gibt verschiedene Übersetzungen des griechischen Originals. Nun eben, obwohl es an Weihnachten das erste Mal von den Engeln gesungen wurde, ist es kein Weihnachtslied, sondern es ist ein Osterlied. Das heißt, es wurde an Ostern verwendet. Und beim Gloria wurden dann auch die Glocken und die Orgel, wie schon auch am Gründonnerstag, geläutet und eben das so feierlich kundgetan. Und Gregor der Große, zum 7. Jahrhundert, sagt, der Priester soll das Gloria nur an Ostern singen. Später kam es dann auch an anderen Festen. Und noch im 11. Jahrhundert wurde gefragt, ja, warum singt man das Gloria nicht einmal an Weihnachten? Also man sieht auch hier, das war nicht einfach von Beginn weg klar, dass man Kyrie und dann kommt das Gloria, so wie es heute ist an Festen und Hochfesten, sondern eben das dauerte über 1000 Jahre, bis sich das auch so durchgesetzt hat. Und dann erst ab dem 12. Jahrhundert war es allgemein üblich, bei allen Festen das Gloria zu singen. Und es ist auch schön so vom Text her, vor allem eben die ersten beiden Strophen oder eben die ersten beiden Sätze, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Ist so, eben sind auch die beiden Gebote, Liebe zu Gott, Liebe zu den Nächsten. Eben Liebe zu Gott, das heißt Ehre sei Gott in der Höhe, so wie ein schönes, kurzes Gebet sagt, alles Gott zu Ehre und alles Gott zu Liebe. Eben, wir möchten Gott verherrlichen, dazu sind wir geschaffen worden. Gott hat uns geschaffen zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen, wie wir es eben auch im Gloria tun. Und dann, und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Das heißt eben auch, das ist dann auch unsere Sendung. Wenn wir Gott verherrlichen, wenn wir Gott lieben, dann sagt er uns auch gut, dann zeige deine Liebe am schönsten, indem du dich um den Frieden bemühst, um die Liebe zum Nächsten bemühst. Das heißt eben, wenn wir das Gloria beten oder singend beten in der Heiligen Messe, dann tun wir das nicht nur einfach, weil es eben an Festen und an Hochfesten betet man das, dann haben wir es erledigt, sondern man betet es ja auch, um dann nachher zu leben, um dann nachher eben all diese wunderbaren Aussagen, die da im Gloria gemacht wird, in die Tat umzusetzen. Man könnte sicher auch eine ganze Woche Exerzitien halten über den Text des Gloria. Ich habe einige kleine Gedanken jetzt zu den ersten beiden Sätzen gesagt, dass Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Aber alle anderen Ausdrücke, da könnte man auch eben stundenlang dabei verweilen, beziehungsweise die Kirche schenkt uns diese Gebete ja auch, dass wir das wirklich tun. Nicht einfach, dass wir es gebetet haben und ja, und das war's dann, sondern wir beten die Heilige Messe. Heilige Messe ist die höchste Form des Gebetes und das Gebet soll auch unseren Alltag prägen und gerade eben auch dieser Text des Gloria kann uns auch helfen, im Alltag mit Gott vereint zu sein. Eben du allein bist der Heilige, zum Beispiel, wie es am Schluss sagt, du allein der Herr, du allein der Höchste, eben du allein bist der Heilige. Das bedeutet für uns, wir können die Heiligkeit nicht selber bauen. Wir können, sicher, wir sollen uns heiligen, wie die Heilige Schrift auch sagt, aber wir heiligen uns, indem wir an der Heiligkeit Gottes Anteil erlangen. Wir können uns nicht eben selber zu Heiligen machen, selber aus dem Sumpf der Sünde hinausziehen. Wir können uns nicht selber taufen, wir können uns nicht selber von den Sünden befreien, von den Sünden lossprechen, auch der Priester nicht. Er kann anderen diese wunderbare Gabe der Vergebung schenken, aber sich selber von den Sünden lossprechen kann er nicht. Dazu geht er zu einem anderen Priester und empfängt durch ihn die Lossprechung Gottes. Also eben du allein bist der Heilige, heißt, wir nehmen an der Heiligkeit Gottes teil. Oder wie es auch dann in einer Präfation heißt, in der Krönung ihrer Verdienste beten wir dich an, loben wir dich. Eben weil Gott die Heiligkeit einem Menschen ganz konkret geschenkt hat. Und dessen waren sich die Heiligen auch sehr bewusst, im Unterschied zu den Scheinheiligen. Die waren eben nur den Schein, nicht einmal den heiligen Schein, sondern nur die Scheinheiligkeit. Eben die tun so, und oftmals gehören wir leider auch dazu, die tun so, wie wenn sie heilig wären und schreiben sich die Heiligkeit selber zu, weil sie das und das und das und das und das tun. So waren die Heiligen nicht. Die Heiligen waren sich bewusst, ich bin nicht heilig, du allein bist der heilige Gott. Und du schenkst mir die Heiligkeit. All die Gaben, die ich habe, die ich wirklich habe, das haben sie schon auch anerkannt, dass sie viele Gaben hatten, aber sie haben anerkannt, dass das Gaben Gottes waren. Die Scheinheiligen schreiben sich diese Gaben selber zu und meinen, es sei, weil sie so gut sind. Die echten Heiligen sind sich bewusst, dass sie nicht so gut sind, sondern eben du allein bist der Heilige. Eben nur einer ist der Gute, sagt Jesus. Nur Gott ist gut. Aber er schenkt Menschen wirklich Anteil an der Heiligkeit. Und deshalb sollen wir uns dann logischerweise auch bemühen um diese Heiligkeit, aber eben bemühen, an der Heiligkeit Gottes Anteil zu erhalten, indem wir beten, indem wir Buße tun, indem wir den Willen Gottes tun, indem wir eben all das tun, was die Kirche uns vorschlägt, damit wir umso inniger Anteil erhalten an der Heiligkeit Gottes. Eben und so merken wir, dass Gloria durchaus auch mit unserem Leben zu tun haben kann, beziehungsweise zu tun haben sollte und unser Leben auch prägen sollte. Dann, nach dem Gloria, kommt die sogenannte Oration, oder heute heißt dieses Gebet Tagesgebet, oder früher hieß das auch Kollekta, eigentlich auch eine sehr schöne Bezeichnung. Warum komme ich dann auch darauf? Also eben die Oration, wie man sagt, wobei eben eigentlich gibt es so drei Orationen oder drei, ich finde zwar den Ausdruck furchtbar, drei Amtsgebete oder eben drei Gebete, die der Priester in seinem Amt oder in seinem Dienst verrichtet oder die er nicht, die ganze Liturgie ist nicht persönliches Gebet und das schon gar nicht, das sind vorformulierte Gebete, die uns die Kirche schenkt, eben drei, man sagt am Anfang, in der Mitte, am Schluss, sprich eben das Tagesgebet am Anfang nach dem Gloria, dann kommt das Gabengebet, wie es heute heißt, oder früher hieß das Die Sekret, weil es in Segreto, im Stillen gebetet wurde, oder das Stillgebet, oder auf Lateinisch heute heißt die Bezeichnung das Gebet über die Gaben, eben auf Deutsch Gabengebet, und dann das Schlussgebet oder das Danksagungsgebet. Also das sind diese drei Dienstgebete des Priesters, die von der äußeren Form her eigentlich alle mehr oder weniger gleich sind. Das heißt, eben die klassische Form der Oration, der römischen Oration oder des Tagesgebetes in der römischen Liturgie ist römisch, das ist die Westkirche, so byzantinisch, das wäre die Ostkirche oder gallikanisch, das ist so Frankreich oder eben das frühe Frankreich, der gallikanische Ritus, eben die haben ein bisschen andere Charakteristiken, nämlich der römische ist immer kurz und klar, knapp, kurz, knackig, könnte man sagen, so orientalisch und gallikanisch, die sind viel länger. Man sagt, ja, aber viel feierlicher und so, viel länger. Oder je nachdem auch, je nach Empfinden, viel langatmiger. Und interessant ist, vom Charakter her sind das Bittgebete. Es sind vor allem Bitten. Und das ist nicht so selbstverständlich, denn es gibt auch Kirchenväter, die sagen, ja gut, also eigentlich wäre Lob und Dank, Anbetung und so weiter, wären doch irgendwie angemessener. Aber es sind Bittgebete. Und interessant ist der Aufbau, der ist nämlich praktisch eigentlich immer, oder bei den klassischen römischen Gebeten, der ist immer gleich. Also, und diese Orationen kommen alle praktisch aus dem 3. bis 6. Jahrhundert. Also die sind alle wirklich sehr alt. Und die, warum 3. bis 6. Jahrhundert? Da war der Übergang von der griechischen Sprache in der Liturgie zum Lateinischen. Und da formulierte man diese Gebete. Die sind alle kurz und knackig. Oder kleines Beispiel, eben sind dreiteilig. Zuerst ist eine Anrede, meistens einfach Gott oder allmächtiger Gott oder allmächtiger, ewiger Gott oder barmherziger Gott, oder, aber einfach kurze Anrede, Deus, Gott. Dann kommt eine sogenannte Memoria, das heißt so ein Gedächtnis oder das, was Gott für uns getan hat, und dann kommt die Bitte. Und das ist auf Lateinisch, ist das im Normalfall ein Satz. Eben Gott, du hast und deshalb. Zum Beispiel das Tagesgebet der Osternacht. Praktisch die älteste Liturgie. Das Tagesgebet der Osternacht heißt Gott. Eben, da ist nicht einmal ewiger Gott, allmächtiger Gott, barmherziger Gott, sondern einfach nur Gott. Und dann kommt, eben, das ist die Anrede. Mit wem sprechen wir? Mit Gott dem Vater. Und was hat er getan? Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Also das ist das, was Gott gemacht hat. Oder Gott, du hast uns geschaffen, damit wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten. Das ist, oder du hast uns geschaffen, damit wir dich preisen. Das ist die Aussage. Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Und jetzt kommt die Bitte, erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Und das war das Gebet schon. Nachher kommt der Schluss, komme ich dann am Schluss noch dazu. Eben Anrede, dann was hat Gott getan, und dann die ganz konkrete Bitte. Oder eben Gott, du hast uns geschaffen, damit wir dich preisen. Das ist das, was er getan hat. Dann kommt die Bitte, lass uns mit ungeteiltem Herzen, dich mit ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen so lieben, wie du sie liebst. Und ist schon fertig. Und eben orientalisch und gallikanisch ist viel, viel länger. Das ist viel, viel ausführlicher. Dann die Haltung des Priesters zum Gebet. Er hat die Hände ausgebreitet. Also dass die Oration, orare, heißt nicht nur beten, sondern eine Oratio ist auch eine Rede. Das heißt, Gott wird feierlich angeredet, angesprochen. Der Priester hält quasi diese Begrüßungsrede stellvertretend für Christus. Er ist der eigentliche Sprecher. Christus ist der eigentliche Sprecher, und deshalb nimmt der Priester auch die Haltung Christi ein. Eben, er breitet die Hände aus, er erhebt seine Hände. Das heißt, eben, was ist die Bedeutung? Warum erhebt er seine Hände? Seine erhobenen Hände haben verschiedene Bedeutungen. Einerseits erinnern sie an die Hände Christi, um Gott dem Vater die Wunden, den Preis unserer Erlösung zu zeigen. Also eben am Schluss beten wir auch durch Christus. Wir beten zum Vater durch Christus. Und der Priester breitet die Hände aus, um einerseits eben um diese Haltung Christi zu zeigen, dass Jesus seine Wunde dem Vater zeigt. Eben, schau jetzt auf diese Kinder, die ich durch mein Leiden erworben habe. Dann eine andere Bedeutung der ausgebreiteten Hände ist, ich bin ganz offen für Gott. Ich schenke mich Gott ganz. Eben, ich kralle mich an nichts, sondern ich breite meine Hände aus. Ich bin ganz offen jetzt für die Gaben Gottes. Beziehungsweise eben, fülle meine leeren Hände wieder mit deiner Kraft. Und wir breiten die Hände aus, oder der Priester breitet die Hände aus, um die Gaben Gottes zu empfangen. Dann eine weitere Bedeutung der ausgebreiteten Hände ist, dass wir die Gebete zu Gott empor tragen. Also eben, und das wird unterstrichen durch diese Händehaltung. Dann immer noch eine weitere Bedeutung ist etwas sehr Schönes. Die Hände zeigen die Richtung des Gebetes an. Das heißt eben, sie zeigen nach oben. Sie zeigen, wohin wir eigentlich beten. Also wenn wir zum Beispiel bei Exodus 17, 8 bis 13 schauen, dann ist Mose auf dem Hügel, er kämpft gegen die Feinde, beziehungsweise das Heer kämpft gegen die Feinde und er hat seine Arme ausgebreitet. Und solange er betet, solange er die Hände ausgebreitet hat, sind die Israeliten stärker. Aber sobald er die Hände sinken lässt, eben aufhört zu beten, dann nachher werden die anderen stärker. Und deshalb hat er dann Helfer, die seine Arme stützen. Auch ein sehr schönes Bild, Helfer, die den Priester im Gebet stützen, bis Israel dann endgültig gesiegt hat. Das zeigt, dass auch der Priester Unterstützung braucht, Unterstützung im Gebet. Außerhalb der Heiligen Messe braucht er Beterinnen und Beter, aber auch in der Heiligen Messe. Der Priester trägt das Gebet im Namen der ganzen Kirche vor und dann ist schön, wenn er auch durch ein kräftiges Amen bestärkt, so wie die Unterschrift, der Stempel, das Siegel darunter, ja, so ist es. Ich vertraue darauf, dass Gott mein Gebet wirklich flieht. Dann ein weiteres Zeichen der Hände ist die Innigkeit des Fliehens. Man betet händeringend, beziehungsweise ist ja auch interessant, also im Alltag, wenn jemand eine innige Bitte hat, dann falten viele Menschen auch ganz spontan die Hände, um die Innigkeit der Bitte zu zeigen. Eben, sie breiten dann die Hände nicht aus, aber sie falten sie, kommen wir auch noch dazu. Aber eben, sie zeigen an, sie betteln, sie bitten um etwas. Je nachdem gehen sie dann auch noch auf die Knie. Interessant ist, vor Gott machen sie dann das vielleicht eher nicht, aber dort wäre es eigentlich am angebrachtesten, wenn man eben so händeringend fleht und die Innigkeit der Bitte unterstreicht. Also es gibt auch da schöne Psalmen, die das unterstreichen. Erhöre mein Flehen, da ich meine Hände erhebe zu deinem Allerheiligsten im Tempel. Psalm 82. Oder? So will ich dich rühmen, mein Leben lang, in deinem Namen die Hände erheben. Psalm 63. Also und wir erheben nicht nur die Hände, aber das ist das äußere Zeichen, dass wir die Seele, das Herz zu Gott erheben. Wir beten mit Leib und Seele. Wir sind eine Person und wir Menschen bestehen aus Leib und Seele und der Leib betet eben auch mit, ist auch schön, ne? Dann wie ein Abendopfer sei vor dir das Erheben meiner Hände. Das ist Psalm 141. Also eben, das ist so die äußere Geste, die der Priester macht, dieses Ausbreiten der Hände. Und wir merken, aha, ist eigentlich noch ganz wichtig. Das hilft uns auch, mit Leib und Seele zu beten. Und dann, nach dem Gloria, sagt der Priester auf Deutsch, lasset uns beten. Oder auf Lateinisch Oremus. Oremus ist Befehlsform. Das heißt, betet jetzt. Ebenso. Jetzt wird gebetet. Jetzt müsst ihr beten. Jetzt habt ihr zu beten. Warum ist das so wichtig, dass das Befehlsform ist? Weil meistens ist es so, lasst uns beten und dann kommt sofort das Tagesgebet. Das ist eigentlich nicht so, steht auch im Messbuch nicht so, sondern im Messbuch steht, das ist die Gebetseinladung oder eben der Gebetsbefehl, lasst uns beten, betet jetzt. Und dann folgt nicht sogleich das Tagesgebet, sondern dann folgen die ganz persönlichen Gebete jedes Einzelnen. Das heißt, dann folgt eine Gebetsstille. Das heißt, eben, oftmals neigen wir dazu, uns gar nicht so bewusst zu sein, was wir in der Liturgie eigentlich tun und sagen. Der Priester sagt, betet jetzt, dann tut man das nicht. Sondern eben, es heißt eben, betet und dann ist eine Stille, wo jeder ganz persönlich betet. Denken wir an die Karfreitagsliturgie bei den großen Fürbitten. Das ist nämlich eigentlich so die ursprüngliche Gebetsanleitung, könnte man sagen. Dort heißt es eben, lasst uns beten, dann sagt man, was das Gebetsanliegen ist. Dann wird das erwähnt, feierlich erwähnt bei den großen Karfreitagsfürbitten und dann heißt es, beuge die Knie. Beuge die Knie und alle Knie nieder und jeder betet still für sich eben in diesem Anliegen oder in den Anliegen, die er hat. Am Karfreitag in dem Anliegen, das erwähnt wird. Und dann heißt es, erhebet euch. Und dann schließt der Priester eben mit der Kollekta dieses Gebet ab. Kollekta, Kollekte, wissen wir, bei einer Kollekte wird eingesammelt. Im Normalfall wird Geld eingesammelt. Hier werden die Gebete eingesammelt. Eben, lasst uns beten, dann betet jeder und dann sammelt der Priester im Sammelgebet, im Tagesgebet, in der Kollekte, in der Kollekta, all diese Gebete und fasst sie zusammen und schließt sie ab durch das Gebet der Kirche. Das heißt, eben, eigentlich ist das Wichtigste beim Tagesgebet nach dem Lasset uns beten, das Wichtigste ist unser persönliches Gebet, das, was der Priester dann vorbetet, das sammelt all das zusammen und schließt es ab. Aber eben, eigentlich dürfte das persönliche Gebet dabei nicht fehlen. Und es ist schade, wenn da eben diese Stille nicht auch ausgehalten wird. Sicher, vielleicht muss der Priester ein bisschen erklären, dass man jetzt betet. Oder ein älterer Priester hat das eigentlich sehr elegant gemacht, hat gesagt, lasst uns beten. Dann hat er wirklich still für sich gebetet. Und dann hat er gesagt, und ich denke eben, er hat das gesagt, um den Leuten zu erklären, Moment, jetzt hättet ihr eigentlich beten sollen, gesagt, was Sie jetzt ganz still für sich persönlich gebetet haben, schließe ich ab mit dem Gebet der Kirche. Und ich glaube, jeder hat gemerkt, aha, also hätte ich jetzt beten sollen, aber das nächste Mal hat man es dann eben auch wirklich gemacht. Und so ist auch schön, Liturgie ist eben offizielles Gebet der Kirche, aber ich komme da auch vor, eben wie man so heute so sagt, ich bringe mich auch ein oder da soll ich mich wirklich einbringen. Ich muss mich nicht einbringen damit, dass ich das Tagesgebet der Kirche, die mir dieses Gebet schenkt, noch abändere. Das ist nichts Einbringen, sondern das ist vom Weg abbringen. Ich soll die Liturgie ernst nehmen, ich soll tun, was mir gesagt wird. Lasst uns beten, betet jetzt. Dann bekommt das Tagesgebet auch irgendwie eine andere Note, dann bete ich einerseits persönlich und dann nachher auch mit der gesamten Kirche. Und dann wird, wie ich schon erwähnt habe, das Gebet abgeschlossen durch die Schlussformel. Eben durch, darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Also eben, wir beten durch Jesus Christus. Unser Beten soll dann auch dem Beten Christi entsprechen, so wie er auch im Ölgarten gebetet hat. Man kann die eigenen Wünsche vortragen, aber so wie Jesus am Schluss gesagt hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wir beten auch in der Einheit des Heiligen Geistes. Also wir beten durch Christus im Heiligen Geist zum Vater. Das heißt, die Kirche ist das vom Heiligen Geist geeinte Volk Gottes. Eben, sie ist vom Heiligen Geist, sie ist nicht vor allem Volk. Völker gibt es auch noch andere, aber es ist Volk Gottes. Und sie ist vom Heiligen Geist geeint, nicht von irgendeinem menschlichen Geist, der eint ja meistens nicht, sondern spaltet viel eher, sondern sie ist vom Heiligen Geist geeint. Und dann eben am Schluss in alle Ewigkeit oder je nach Übersetzung auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, die Ewigkeit bricht in die Zeit. Vor allem auch ist sie eingebrochen, weil der ewige Gott Mensch geworden ist. Eben Christus, die zweite göttliche Person, ist Mensch geworden und so kann man sagen, ist die Ewigkeit in unsere Zeit gekommen, damit dann auch unsere Zeit oder eben wir, die wir in unserer Zeit sind, in die Ewigkeit, in die glückselige Ewigkeit eingehen. Und dann folgt eben hoffentlich das kräftige Amen. Ja, so ist es. Wir können eben all diesen Gebeten, die jetzt hier still aufgerichtet wurden, die möchten wir bekräftigen, da möchten wir unsere Unterschrift darunter setzen, das möchten wir eben, dass Gott das wirklich erhört, und dazu sagen wir wirklich auch Amen. Ja, so möge es sein, dass Gott unsere Anliegen wirklich auch erhört.
Lehre die Heilige Messe mit Pfarrer Andreas Fuchs ist das heutige Thema im siebten Teil mit dem Schwerpunkt auf das Gloria und das Tagesgebet. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Fuchs. Sie haben uns heute erneut weitere Stationen der Heiligen Messe erschlossen. Ich möchte den Moment nutzen, einige Fragen an Sie zu richten. Herr Pfarrer Fuchs, ist der Priester frei, für welche Anliegen bei der Oration gebetet wird?
Jedermann ist an sich frei, wofür oder für wen oder für was er beten wird. Wie wir gesehen haben, nach der Einladung, lasset uns beten oder betet jetzt, da ist jeder Priester und jeder Gläubige frei, für die Anliegen zu beten, für die er betet. Etwas anderes ist dann, das kommen wir wahrscheinlich dann irgendwann später mal, die Messintention oder wofür er die Messe sogenannt appliziert. Also, dass er die Heilige Messe in einer bestimmten Meinung, sagt man auch, feiert. Dann eben die Früchte des Messopfers zum Beispiel für einen Verstorbenen zuwendet. Das ist das, was das Messopfer betrifft, wofür er dieses eben appliziert, anwendet. Hier ist das dann aber das persönliche Gebet. Also das heißt, das Stille, Gebet nach der Gebetsaufforderung, da kann er beten, was er möchte. Nachher, bei dem Tagesgebet, da kann er nicht einfach beten, was er möchte, sondern da hat er das Tagesgebet, das die Kirche uns schenkt, zu beten.
Und bei der Kollekta werden die Bitten der Versammelten gesammelt, also von den Kirchengängern?
Man schreibt das ja nicht auf. Also gut, könnte man theoretisch schon, aber macht man im Normalfall nicht. Ist auch nicht vorgesehen und vielleicht auch nicht der Sinn, sondern eben nach der Gebetsaufforderung, lasst uns beten, da betet jeder still für sich. Ja, es gibt andere Möglichkeiten, wie man jetzt die Gebete auch einsammeln kann. Also zum Beispiel bei gewissen Heiligtümern gibt es da zum Beispiel auch so, jetzt nicht Kerzenkassen, wo man Geld in einen Schlitz wirft, sondern eben dann Anliegenbehälter, die da hineingeworfen werden der Mutter, und vielleicht bei der Mutter Gottes da hingestellt werden und nachher verbrannt werden. Das habe ich letztes Mal irgendwo gesehen, dass das so gemacht wird. Aber das ist bei der Kollekta, beim Tagesgebet jetzt nicht der Fall.
Ist das Tagesgebet auf der ganzen Welt dasselbe und wer definiert dieses Tagesgebet?
Ja, das ist die Kirche. Also einerseits, es ist auf der ganzen Welt dasselbe und das ist ja auch das Schöne. Wir sind nicht irgend einfach nur so eine Ortsgemeinde, wie man auch sagt, und eben sehen nicht nur einfach diese Gemeinde oder die Pfarrei vor Ort, sondern wir haben einen weiteren Horizont. Wir beten weltweit, ja sogar eben mit der Kirche des Himmels sind wir vereint. Das heißt, auf der ganzen Welt, sicher heute alle in ihren je eigenen Sprachen, aber vom Inhalt her betet die ganze katholische Kirche, der ganze römische Ritus, das ein und dasselbe Gebet. Deshalb soll man sich bewusst sein, Moment, als Priester bete ich hier nicht privat, eben zwischen dem Lasset uns beten und dem laut gesprochenen Tagesgebet, dort kann ich still, privat beten und da kann ich formulieren, was ich will. Aber nachher trage ich eben auch im Namen der ganzen Kirche dieses eine Gebet vor, so wie auch die Lesungen, die Leseordnung von der Kirche gegeben ist, also vom apostolischen Stuhl. Die Liturgie zu ordnen steht dem apostolischen Stuhl zu und niemandem anderen. Und deshalb eben definiert der apostolische Stuhl diese Gebete. Und dann sicher, wenn es jetzt nicht ein Sonntag ist, zum Beispiel an einem Werktag, einen Tag unter der Woche, gibt es je nachdem Feste, gibt es je nachdem Gedenktage, aber es gibt auch Tage, die sind einfach, eben, da ist kein besonderes Fest, kein besonderer Heiliger, der da gefeiert wird. Und da kann ich dann das sogenannte Messformular wählen. Also kann ich eben diese Orationen, diese drei Amtsgebete, die Lesungen, kann ich eben unter der Woche, eben gibt's, die Lesungen sind auch eigentlich vorgesehen, aber wenn ich von einem heiligen Gedenktag nehme oder wenn ich eine Messe zu Ehren der Mutter Gottes nehme, dann sind diese Gebete eben auch diesem Fest entsprechend oder ein besonderes Anliegen, zum Beispiel um Frieden oder vor Bewahrung vor Krieg und so weiter, dann gibt es da auch spezielle Tagesgebete dafür.
Sie erwähnen Messformulare. Heißt das, der Priester muss dokumentieren, welches er an welchem Tag gebetet hat?
Ah nein, das ist ein bisschen ein irrtümlicher Begriff. Also bei einem Formular denken wir, da muss man etwas ausfüllen. Das geht nicht darum, sondern das Messformular sind die Messtextgebete, könnte man sagen. Oder die Texte, das Tagesgebet, das Gabengebet, das Schlussgebet, das ist eigentlich das Messformular, beziehungsweise auch der Eingangsvers, der Kommunionvers am Schluss und die Präfation. Das wäre das Messformular und die Lesungen. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch dazu gehören und zum Messformular, aber eigentlich vor allem eben die Texte, die Gebetstexte, die speziell sind. Also das Hochgebet, das ist immer eigentlich dasselbe oder sind dieselben, die Hochgebete, die vorgesehen sind. Aber die wechselnden Texte der Gebete, das wäre das Messformular. Warum das, wenn man so sagt, weiß ich jetzt auch nicht gerade. Also es ist nicht ein Formular, das man ausfüllt. Was man aufschreibt im Normalfall ist, wenn man eben für einen Verstorbenen in einer bestimmten Intention, in einer bestimmten Meinung die Heilige Messe gefeiert, eben appliziert hat, das schreibt man auf. Aber das hat mit dem Messformular dann nichts zu tun.
Herr Pfarrer Fuchs, wenn wir mit der Zeit lernen, bei der Heiligen Messe uns des offenen Himmels mit den Engeln und Heiligen bewusst zu werden, können wir nur noch freudig in den Chor der Engel und Heiligen, ins Gloria und auch ins Hosanna mit einstimmen. Aber manchmal beten und singen wir so routinehaft und zerstreut. Wie können wir uns besser auf das Geschehen der Heiligen Messe einstimmen, konzentrieren und dann auch über die ganze Heilige Messe hindurch dabei bleiben?
Also glaube, wichtig ist einerseits, es ist nicht eine Frage jetzt der Konzentration. Also wenn ich jetzt denke, aha, jetzt habe ich diese Sendungen über die Heilige Messe gehört, jetzt muss ich das alles gegenwärtig halten. Vom ersten Augenblick bis zum letzten Augenblick, ja, ich glaube, also einerseits werde ich das kaum schaffen und andererseits ist das auch nicht unbedingt das Ziel, sondern ich darf mir ruhig etwas herauspicken. Also es ist vielleicht ein bisschen so, ähnlich, oder der heilige Pfarrer von Ars hat auch gesagt, der Tabernakel ist das Buffet des lieben Gottes. Das heißt, eben, man könnte auch sagen, die heilige Messe ist das Buffet des lieben Gottes. Eben so bei einem festlichen Hochzeitsmahl, es ist ja das Hochzeitsmahl des Lammes, hat man auch ein Buffet. Aber das Ziel des Buffets ist nicht, dass ich alles ausprobiert habe oder alles leer esse. Das geht nicht. Aber ich darf mir etwas herauspicken. Und vielleicht ist mal das, was ich eben, vielleicht jetzt bis zur nächsten oder bei der nächsten Heiligen Messe werde ich vielleicht auch dann besonders, wenn der Priester sagt, lasset uns beten, werde ich vielleicht daran denken, jetzt muss ich beten. Oder vielleicht mal, oder das Gloria oder das Kyrie oder sonst das Kreuzzeichen dann bewusster machen. Also ich soll vor allem gesammelt sein. Ich soll das Herz bei Jesus haben. Das ist das Wichtigste. Und wenn vielleicht eben mich etwas ganz Besonderes trifft, dann darf ich auch einfach bei dem verweilen. Also es ist keine Religionsunterrichtsstunde in der Kirche, die Heilige Messe, sondern es ist eine Feier. Wir feiern das Wort Gottes, wir feiern Gott, wir feiern die Eucharistie und wir sind da bei Gott. Ich glaube, das ist etwas, das uns helfen kann, wirklich einfach eben da zu sein, das Herz bei Gott zu haben. Und etwas allgemein kann man auch sagen, dass es eben nicht routinehaft wird, dieses Wort, das Mutter Therese oder Pater Pio oder andere Heilige gesagt haben, in erster Linie zum Priester. Priester, denk daran, feiere deine heilige Messe immer so, wie wenn es deine erste, deine letzte und deine einzige heilige Messe wäre. Ich glaube, man kann das auch als Gläubiger für sich anwenden. Ich möchte bei der heiligen Messe dabei sein, wie wenn es meine erste, meine letzte und meine einzige heilige Messe wäre. Eben, ich glaube, dann ist es einfacher, dass wir die richtige Haltung dann dabei haben.
Sehr schön. Herr Pfarrer Fuchs, es gibt in der Kirche, nicht in jeder, aber in verschiedenen Kirchen gibt es ein Fürbittenbuch. Werden diese Bitten in das Tagesgebet mit eingebunden?
wenn der Priester natürlich dieses Anliegenbuch auch ab und zu da anschaut, dann kann er das auch einfließen lassen in sein persönliches Gebet, nicht ins Gesprochene, wie wir gesehen haben. Das hat er einfach so zu beten, wie es die Kirche vorschreibt und schenkt. Aber natürlich in das ganz Persönliche, das schon. Das wäre schön, wenn der Priester das macht. Er könnte es auch insofern machen, und das wird in einigen Vereinen gemacht, dass man eben dieses Fürbitten- oder Anliegenbuch auch nimmt und dass der Priester da diese Anliegen auch für die Fürbitten dann in der Heiligen Messe vorträgt. Also jetzt anonymisiert logischerweise, wenn es dazu persönliche Dinge darin hat. Oder dass man dann eben auch das Anliegenbuch beim Fürbittgebet nach dem Glaubensbekenntnis am Sonntag auch nach vorne bringt oder vor den Altar legt oder sonst irgendwo an einen bestimmten Ort, sagen wir, bringen jetzt eben wirklich unsere Fürbitten vor Gott, unsere Anliegen vor Gott. Also das wäre der Ort, wo man das machen könnte.
Die Hände, die falten wir zusammen beim Beten. Wieso und wo liegt der Ursprung hierzu?
Wir haben gesehen, der Priester breitet die Hände aus. Das ist eine Gebetshaltung, eine Gebetshaltung, die auch ein Gläubiger haben kann. Jetzt vielleicht nicht in der Kirche, da hat es je nachdem ja auch nicht so Platz und ist eigentlich eben, vor allem in der heutigen Zeit, das ist die Gebetshaltung vor allem des Priesters, die Gläubigen, oder wenn der Priester persönlich für sich betet, dann, oder bei gewissen Gebeten, faltet er oder falten wir die Hände. Ich glaube, einerseits hat es einfach mal einen ganz praktischen Grund. Viele Dinge in der Liturgie haben einfach auch mal vom Ursprung her einen ganz praktischen Grund, neben dem Geistlichen. Vielfach läuft das auch ganz gemeinsam ineinander. Aber der praktische Grund ist, wenn man die Hände faltet, hat man sie nirgends anders. Das heißt, dann sind sie mal parkiert, dann sind sie mal an einem Ort. Beziehungsweise, wenn ich die Hände falte, oder wie wir auch gesehen haben, wenn ich eine Bitte habe, falte ich auch wie spontan die Hände. Wenn ich eben Hände ringend bete, dann falte ich sie oder dann verschränke ich sie ineinander, um die Innigkeit der Bitte zu betonen. Und eben der Vorteil ist, sie sind dann nicht am Handy, sie sind nicht irgend an der Brille und nicht in der Hosentasche oder sonst irgendwo. Die machen jetzt nichts anderes. Also ich mache mir auch selber bewusst, eben das Geistliche, der geistliche Gehalt ist auch, ich mache mir selber bewusst, Moment, ich lasse jetzt alles andere stehen und liegen. Jetzt nehme ich mir Zeit zum Beten. Jetzt habe ich nichts anderes in den Händen. Jetzt erhebe ich mein Herz und meine Seele zu Gott. Jetzt möchte ich für Gott da sein. Und wenn man die Hände faltet, der Priester in der Heiligen Messe eigentlich, so die Händehaltung des Priesters wäre, dass er nicht die Finger ineinander verschränkt, das ist fürs persönliche Gebet, sondern eigentlich, dass er die beiden Handinnenflächen parallel aneinander legt. Und dann weist eben auch, also dann hält man die Hände, zum Beispiel wie die Mutter Gottes auch in Lourdes die Hände, so wie die Statue das darstellt, die Hände so gefaltet hat. Oder auf der Tilda des Juan Diego in Guadalupe hat sie die Hände auch eben aneinander gelegt. Und die weisen dann auch auf den Himmel hin, eben sie weisen auf Gott hin, dass ich mir das auch bewusst mache, aha, dorthin muss ich meinen Blick wenden, dorthin wende ich mich, von Gott kommt mir Hilfe hier. Also eben, so ist es doch ein bisschen praktisch, geistlich ist das eine große Hilfe, wenn ich die Hände falte. Ich kann auch die Hände herunterhängen lassen. In der byzantinischen Liturgie, in der Ostkirche, ist das, betet man oftmals eben so, dass man einfach die Arme links und rechts herunterhängen lässt. Ja, ist eine andere Variante, aber das Händefalten ist eigentlich für uns das Übliche und hilft uns auch wirklich gut zu beten.
Sehr schön. Lieber Herr Pfarrer Fuchs, vergelt's Gott für die schlüssigen Antworten. Nun dürfen wir Sie um den Segen Gottes bitten, damit das heutige Gehörte in unserem Herzen fruchtbar wird und wir immer tiefer in dieses Geheimnis der Heiligen Messe gelangen und so in unserer Heiligkeit wachsen.
Ja, wir wollen Gott bitten, dass er uns seinen Segen schenken möge, dass wir wirklich gut zu beten lernen, immer mehr Freude am Beten haben, immer mehr aufs Innigste vereint werden im Gebet mit ihm. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne, behüte und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, für Ihre verständliche und sehr schöne Hinführung in den Ablauf der Heiligen Messe. Immer wieder gelingt es Ihnen, mit Ihrer großen Liebe für die Heilige Messe, die Schönheit, die Kraft der Heiligen Messe und die wunderbare Quelle uns zu erschließen. Wir wünschen Ihnen im priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn Gottes besonderen Segen. Möge für Sie und uns alle die Heilige Messe eine Quelle, die aus dem Herzen Jesu entspringt, sein, woraus uns Kraft und das Gute geschenkt wird. Lebe die Heilige Messe mit Pfarrer Andreas Fuchs. Das war das heutige Thema der Sendereihe Lebe die Heilige Messe im siebten Teil. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten Sie ganz herzlich einladen, uns Ihre persönlichen Fragen zum Ablauf der Heiligen Messe zukommen zu lassen. Sie können uns schreiben an die redaktion@radiogloria.ch oder ein WhatsApp oder per Telegram oder SMS an die Nummer 079 130 95 93. Herr Pfarrer Fuchs wird nach der letzten Sendung der Sendereihe, die unter dem Titel steht »Lebe die Heilige Messe«, Ihre Fragen beantworten. Wir werden Sie vorgängig in Bezug auf die Sondersendung informieren. Vergelt's Gott! So freuen wir uns auf Ihre Fragen. Ich möchte mich bei Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einem Zitat vom heiligen Pfarrer von Ars. Alle guten Werke zusammen haben nicht den gleichen Wert wie das Messopfer, denn jene sind Menschenwerk, die heilige Messe aber ist Gottes Werk. Pietzi Gott, Iri Andrea Morti.